Micro Europa.
Sounds. Moderne.
Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Intim. Dieses Wort heißt in seiner ursprünglichen lateinischen Bedeutung etwa so viel wie am tiefsten im Innern. Intime Situationen, Dinge und auch Handlungen von anderen Menschen berühren uns in diesem tiefsten Inneren. Andererseits benötigt es aber auch großes Vertrauen, Dinge aus unserem Innersten preiszugeben. Oder einen blöden Zufall, wenn Leute unangenehme Geschichten aus der Vergangenheit erzählen oder die Freunde zu Besuch kommen, wenn man vergessen hat, letzte Nacht das Spielzeug wegzupacken. Familienbande, enge Freundschaften, wen man liebt oder ob es überhaupt Liebe ist, wann, wie oft und in welcher Personenkonstellation. All das berührt die Intimität. Aber intim ist auch der Umgang mit persönlichen Einschränkungen, wenn man sie vor anderen zugeben muss und ab und an sogar Hilfe von ihnen braucht. Damit herzlich willkommen zu unserem Mikro-Europa-Spezial Liebe und Intimität, hier auf der Wüstenwelle. Ihr hört heute 8 Beiträge, die sich mit den verschiedensten intimen Themen beschäftigen. Geschichten vom Wohnen mit Kindern, über das Studium mit Behinderung oder über verschiedene Formen von Beziehungen und Sexualität. Unser Radioprojekt entsteht im Rahmen des Studiums der Medienwissenschaft an der Universität Tübingen. Die Redaktion leitet heute Ulrich Hägele und die Tontechnik macht heute Jarmo Baschnagel. Mein Name ist Lukas Kammer und ich bin heute euer Moderator. Hören wir erstmal etwas für die gute Laune. Die Gorillas mit Feel Good Inc.
Love forever, love is free.
Unser erster Beitrag handelt von einer Intimität, die oft auch sehr anstrengend sein kann. Allein ein Kind zu erziehen, es versorgen und auf es aufpassen zu müssen, ist eine große Herausforderung. Gerade alleinerziehende Berufstätige und Studierende stehen vor der Frage, wer für ihr Kind sorgen kann, wenn sie Termine wahrnehmen oder viel arbeiten müssen. Auch um ihre Wohnsituation mit begrenzten finanziellen Mitteln müssen sich Alleinerziehende Gedanken machen. Warum tut man sich also nicht mit jemandem zusammen, dem es genauso geht? Marcel Lemmes über zwei Mütter mit ihren Kindern in einer alleinerziehenden WG.
Ich bin heute zu Gast bei der Studentin Heidi und der ehemaligen Studentin Anna. Die beiden sind alleinerziehende Mütter und wohnen nun schon seit dem letzten Sommer zusammen mit ihren Kindern David und Julius. Anna, was ist das Besondere an eurem Wohnkonzept?
Wir haben beide allein angefangen zu wohnen mit unseren Kindern, jetzt mehrere Jahre lang. Und wir haben festgestellt, dass wir eigentlich primär die gleichen Probleme haben, was Betreuung mit der Uni angeht oder was generell Zeitmanagement angeht, weil man ja irgendwie auch ein Privatleben gerne bitte haben möchte.
Ja, wir kennen eigentlich niemanden außer uns, der das bisher so betrieben hat, mit Kindern zusammenzuziehen.
Für die beiden stellt ihr Zusammenwohnen eine Lösung für die Probleme des Alltages mit Kindern dar.
Das Problem an Uni für alleinerziehende Studenten ist oftmals Seminare, die abends stattfinden, die teilweise Pflicht sind, wo man dann sich um eine externe Kinderbetreuung kümmern muss, was immer schwierig ist. Bei mir war es zum Beispiel so im ersten Semester, als wir frisch hergezogen sind, hatte ich ein Seminar, das ging von 16 bis 18 Uhr und da habe ich dann immer mein Kind abgeholt und es mit in die Vorlesung geschleppt, teilweise schlafend auf meinem Arm mit einem Laufrad über der Schulter und diversen Rucksäcken und allem. Ich bin froh, dass ich das jetzt halt durch Anna nicht mehr so habe.
Ja, es war bei mir ähnlich. Man kann die coolen Sachen fast nicht mehr machen.
Und jetzt, da wir zusammen wohnen, haben wir halt immer den Vorteil, dass immer eine zu Hause sein kann, die eben auf ein oder beide Kinder mal aufpasst oder auch spontan, wenn es länger dauert, wegen einer Hausarbeit, einer Abgabe oder irgendwas, dass wir halt immer gegenseitig den Rückhalt haben.
Was Schönes an der Wohnform ist, dass die Kinder nicht aus dem Haus gehen müssen. Das heißt, die sind sowieso zu Hause. Einer von uns kann die im Notfall einfach ins Bett bringen, ohne dass es für die jetzt ein extra Aufwand ist, ein extra Einschnitt ist. Und jetzt, seit die in der Grundschule sind, haben wir es auch mehrfach so gemacht, dass ich über Nacht weggeblieben bin. Und Heidi hat beide Kinder in die Schule geschickt hat. Ob du für ein Kind Frühstück machst oder zwei, ist zwar mehr Aufwand, aber so insgesamt ist es halt deutlich einfacher.
Das Zusammenwohnen bringt aber natürlich auch einiges an Aufwand mit sich.
Wenn Freunde zusammenziehen, muss man erstmal in dieser WG-Form rausfinden, wie man miteinander funktioniert, weil ja auch jeder ein unterschiedliches Alltagsleben hat, Strukturen, was Haushalt und Kochen angeht.
Ja, man muss bereit sein, auch seine, man hat ja immer so ein bisschen die absolute Macht gehabt. Und jetzt muss man für die andere Familienpartei praktisch mitdenken. Und wird auch oft in seinen vorher gehabten Mächten echt beschnitten. Das ist aber auch okay.
Da muss man halt irgendwie Wege finden, aufeinander einzugehen und auch sehr diplomatisch sein.
Obwohl wir uns schon sehr angenähert haben auch, finde ich. Wir sind am Anfang mehr aufeinander geprallt, so ein bisschen, es gab viele Irritationspunkte. Und jetzt ist es so, dass wir uns mehr absprechen. Wie, guck mal, ich habe noch einfach eine ganze Portion Mittagessen übrig. Mag der David? Ja, läuft. Am Anfang haben wir uns noch nicht ganz so aufeinander auch verlassen, so, ja. dass es läuft. Und jetzt ist es wirklich so, dass man sich auch traut, Sachen überhaupt zu sagen. Und weil man es nicht gewohnt ist, dass man jemanden hat, den man auch mal bitten kann, was abzunehmen.
Ja, gestaltet sich unter anderem manchmal auch schwierig. Aber ich denke, wir kennen uns jetzt auch schon. Man muss sehr viel miteinander kommunizieren, damit Sachen funktionieren. Und auch bereit sein, mal irgendwie Kompromisse einzugehen. Was wir aber auch ganz gut schaffen bisher.
Ja, ich finde das ja ganz angenehm. Es ist auch mal so ein bisschen eine emotionale Entlastung zu wissen, man ist auch nicht für die Welt der einzige Ansprechpartner, sondern dass man halt weiß, okay, wenn jetzt was mit Julius ist, kann auch die Heidi angesprochen werden und kann auch sich ein Nachbar mit Heidi über den Julius unterhalten.
Anna und Heidi denken aber auch, dass ihre Kinder, Julius und David, von dem gemeinsamen Alltag profitieren.
Was für die Kinder zum Beispiel ganz interessant ist, dass die jetzt auch mal einen ganz anderen Erziehungsstil kennenlernen von der anderen Partei quasi. Und dass sie aber trotzdem gleichzeitig, dass es ja gleichzeitig immer noch so ist, dass wir unseren Familienstil pflegen und unsere Regeln haben und Anna und Julius haben ganz andere Regeln und da dann drauf klarzukommen, dass das eine Kind mal was darf, was das andere Kind nicht darf, oder der eine mehr Fernsehen, der andere mehr Süßigkeiten. Das finde ich für die einerseits eine Herausforderung, aber auch positiv, dass sie dann lernen müssen, damit umzugehen.
Also, ihr zwei, wie gefällt es euch, mit einem Jungen im gleichen Alter zusammenzuwohnen?
Also gut, eigentlich cool, aber wir streiten uns halt manchmal.
Und trotzdem leben Julius und David gerne unter einem Dach.
Also, eigentlich finde ich es zusammen schöner.
Marcel Lemmes über die Alleinerziehenden-WG von Heidi, Anna und ihren Kindern. Es gibt noch jede Menge andere Möglichkeiten, mit den eigenen Kindern außerhalb der Konstellation Kleinfamilie zu leben. Das Klischee von Wohnprojekten zum Beispiel besteht aus Chaos, Mangel an Privatsphäre und ständigen Plänen in der Wohnung. Die Projekte in Tübingen sind aber so vielfältig wie ihre Bewohner. Und natürlich leben dort nicht nur Punks und Studierende, sondern auch Familien, die das Problem von steigenden Mieten an der Wurzel packen und Gebäude dauerhaft dem Wohnungsmarkt entziehen wollen. Sigrun Preissing und ihre zwei Söhne aus dem Wohnprojekt 009 sprechen über ihre Erfahrungen. Ein Beitrag von mir. Sigrun Preissing und ihre Familie leben schon immer in Wohngemeinschaften. Noch als sie promovierte, zog sie mit ihrem damaligen Partner und den Kindern in den Provorsweg 3. Dort hat das Studierendenwerk ein Wohnheim für Eltern mit Kindern eingerichtet. Die jungen Familien saßen zusammen am Sandkasten und reichten ihre Kinder untereinander herum. Vor 10 Jahren zog Preissing mit ihren zwei Söhnen Felix und Joshua, heute 14 und 15, schließlich in die andere Haushälfte, in das selbstverwaltete Wohnprojekt 009. Die 40-Jährige arbeitet beim Bildungszentrum des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben in Bodelshausen. Dass sie über alternatives Wirtschaften promoviert hat, klingt nur passend, weil sie schon von Anfang an mit ihrer Familie in das Wohnprojekt ziehen wollte.
Also ich glaube schon, dass es auch was mit so einer politischen Entscheidung zu tun hatte, dass wir eigentlich das nicht so gut finden, wenn Wohnraum privatisiert wird und damit spekuliert wird und Leute dann total viel Miete bezahlen müssen, sondern das gut finden, dass es so ist wie hier, wo der Wohnraum dem entzogen wird und dauerhaft.
Der Vater von Felix und Joshua lebt mittlerweile im Wohnprojekt in der Tübinger Schellingstraße. Im Dachgeschoss der 009 leben die Jungs im Zimmer neben ihrer Mutter. Die große Küche teilt sich die Familie mit den anderen Bewohnern. Beschwerden wegen zu großer Lautstärke gab es aber eher selten. Die 009 hat laut Sigrun Preissing den größten Altersmix und fast alle Bewohner sind berufstätig, also nicht jeden Abend in Stimmung für Partys. Solche Probleme kennen Felix und Joshua eher aus der Schellingstraße. In der 009 erleben sie eher Dinge, die auch Erwachsenen in WGs bekannt vorkommen müssten.
Ja, also bei mir sind halt eigentlich auch diese Partys halt oder halt auch eigentlich vor allem der Tag danach halt, weil dann, also ich jetzt nicht so viel beschreiben, aber dann liegt halt irgendwer im Treppenhaus rum oder so oder halt mehrere.
Ja, manchmal ist halt einfach irgendwas zu voll oder irgendwer hat seinen Spieldienst nicht gemacht und dann ist man an dem Tag dran und es ist total viel und es ist total nervig. Ja, und wenn man sich dann halt mit einem Mitbewohner nicht so gut versteht, dann ist es halt auch schwierig, dem aus dem Weg zu gehen.
Trotzdem gehen die Jungs mit Konflikten gelassen um. Auch, weil sie die Hälfte der Woche bei ihrem Vater wohnen können. Das Leben in der WG schafft für sie eher ein Wohlfühlgeräusch.
Ich könnte es mir gar nicht so arg vorstellen, irgendwie in einer Wohnung, also ohne andere zu leben, weil dann wäre es die ganze Zeit so ruhig und ja.
Mama Sigrun Preissing freut sich außerdem darüber, wie die Jungs schon sehr jung lernen, Kompromisse zu finden und Rücksicht zu nehmen.
Also, dass die, wenn es um irgendwelche Entscheidungen geht, automatisch auch ein bisschen gucken, wie ist denn das jetzt mit den anderen? Sind denn da dann alle mit drin? Ist da jemand rausgeflogen? Passt das für alle? Ist vielleicht nicht nur mein Liebstes, sondern das ist für alle zusammen gerade gut.
Der politische Anspruch aus der Kommunenszene, dass alle Erwachsenen mit allen Kindern wie mit ihren eigenen umgehen sollen und umgekehrt, scheitert aber laut Preissing oft daran, dass die Kinder keine enge Beziehung zu jedem aufbauen wollten. Rücksicht auf andere Familienkonzepte in der WG findet sie genauso wichtig, wie zu den eigenen Erziehungsmethoden zu stehen. Konflikte will sie aber lieber konsequent austragen, anstatt langfristig das WG-Klima zu vergiften. Zur Not, bis sich die Gemeinschaft trennt. Kinder auf der Straße sind zunächst skeptisch, wenn man sie nach dem Aufwachsen in Wohngemeinschaften fragt.
Zu wenig Privatsphäre und alles zusammen. Also man macht alles zusammen, also ist nicht so gut.
Nicht so toll, weil dann wäre alles voll und ich mag das nicht so, eingeengt zu wohnen.
Trotzdem fallen ihnen auch gute Dinge am gemeinsamen Wohnen ein. Vor allem, wenn es um Hilfsbereitschaft und Zusammenhalt geht.
Ja, man kennt sich besser und man kann, zum Beispiel der eine Erwachsene hilft ja bei den Hausaufgaben oder sowas. Also dann auch mehr Gemeinschaft.
Ja, man hat immer jemanden zum Reden, wenn man irgendwas zu sagen hat.
Und auch für Sigrun Preissing und ihre Kinder überwiegt das Positive am Gemeinschaftsgedanken. Auch wenn sie es schwierig findet, bei Konflikten Rückzugsmöglichkeiten zu finden.
Ich glaube, das ist auch, warum so viele Leute nicht so wohnen wollen. Ne, weil sie dafür Angst haben. Und das kann ich gut nachvollziehen. Aber dafür nimmst du dir, na klar, auch die ganzen tollen Sachen, die ja eher überwiegen. Aber hast halt so sehr hohe Höhen und sehr tiefe Tiefen.
Mein Beitrag über Sigrun Preissing und ihre Kinder Joshua und Felix im Wohnprojekt 009. Eine ganz andere Form davon, wie man sich über sein Innerstes äußern muss, erleben Menschen, die körperlich oder geistig eingeschränkt sind. Die Schwierigkeiten, die sie im alltäglichen Leben haben, bringen sie in Situationen, in denen sie von anderen Hilfe benötigen. Oftmals wissen ihre Mitmenschen aber auch gar nicht, worin genau sie eingeschränkt sind und wie sie damit umgehen sollen. Anja Schuld erzählt von zwei Studierenden und ihrem Uni-Alltag mit körperlichen Handicaps.
Sina Kallenberger, 23 Jahre alt, studiert Germanistik und Medienwissenschaft.
Ich habe kaudales Regressionssyndrom, heißt das, ist aufgrund von Zucker, also Diabetes in der Schwangerschaft. Und in Deutschland gibt es das nur 4-mal, also die Chance ist 1 zu 126 Millionen, das überhaupt zu bekommen. Also sehr gering, also gibt es auch niemand, mit dem man sich austauschen könnte, der ähnliche Sachen hat oder ein Student, der das hat. Das bedeutet, ich sitze im Rollstuhl.
Eingeschränkt fühlt sie sich davon nicht. Probleme, die im Studienalltag zu bewältigen sind, gibt es dennoch.
Ich habe viel Wartezeit vorm Aufzug.
Damit nicht genug, wie Sina berichtet.
In Tübingen ist das Problem, dass die Uni-Bib und auch die Brechtbau-Bibliothek, die ich bräuchte, beide nicht behindertengerecht sind. Das heißt, es gibt 2 Stockwerke und das obere Stockwerk ist nicht mit dem Aufzug erreichbar. Gerade Germanistik ist leider in der Uni-Bib im oberen Bereich, das heißt, da komme ich gar nicht hin. Und auch das Studentensekretariat heißt Treppe, wenn ich irgendwelche Formulare brauche, muss ich halt vorher anrufen und muss mir zuschicken lassen und es ist halt viel zeitaufwendiger.
Probleme kennt auch Jan Doria, Student der Medienwissenschaft und Spanisch.
Ich bin von Geburt an mittelgradig schwerhörig. Das wurde in meiner Kindheit ausführlich untersucht, allerdings ohne Ergebnis. Auf jeden Fall ist der Gehörgang verengt und unter Umständen habe ich auch kein Trommelfell auf beiden Seiten. Deswegen trage ich auf beiden Seiten Hörgeräte. Und diese verbinde ich mit einer sogenannten FM-Anlage. Das ist im Prinzip nur ein zusätzliches Mikrofon, das der Dozent vor der Sitzung von mir umgehängt bekommt und das ich nach der Sitzung wieder abhole.
Die Reaktion seiner Kommilitonen zieht der 20-Jährige gelassen.
Was einige Kommilitonen, einige Mitstudierende manchmal denken, ist lustigerweise, dass dieses Gerät kein Mikrofon sei, sondern ein Zitiergerät zum Mitschneiden. Dann kommen sie nach der Sitzung auf mich zu und fragen mich, was ist das eigentlich? Schneidest du das mit? Und sage ich, nee, dürfte ich auch gar nicht.
Jan verrät, wann es wirklich schwierig wird.
Ein Problem ist, wenn der Akku von dieser FM-Anlage leer geht. Das ist ja das große Problem bei allen elektronischen Geräten. Kam jetzt beim Smartphone der Akku leer, fühlen wir uns völlig hibbelig und können nicht mehr weiter. Bei mir ist das ein existenzielles Problem. Wenn der mitten am Unitag leer geht, kann ich den nicht einfach wieder aufladen. Und deswegen versuche ich mich dann meistens möglichst weit nach vorne zu setzen und die Hörgeräte auch ein bisschen lauter zu stellen.
Die Technik stößt dennoch manchmal an ihre Grenzen. Jan Doria.
Es gibt unterschiedliche Hörsituationen, die unterschiedlich schwierig sind. Mittlerweile ist die Technik natürlich ein bisschen fortgeschritten, dass man das Hörgerät darauf anpassen kann, mit Algorithmen und es automatisch umsteuern. Aber es ist nach wie vor zum Beispiel so, in Diskussionen mit Seminaren hat ja der Dozent dieses Mikrofon umgehangen. Und wenn dann aber das Seminar zu diskutieren anfängt und einige Teilnehmer sehr, sehr leise sprechen, dann ist es für mich manchmal schwierig, diese Diskussion nachvollziehen oder mich an dieser Diskussion zu beteiligen.
Anja Schuld über Sina und Jan, die ihr Studium trotz der physischen und technischen Hürden meistern. Against mit Give It All.
Micro Europa.
Micro Europa.
Das Studium ist nicht der einzige Bereich, in dem Menschen mit Handicap eingeschränkt, aber auch oft unsichtbar mit ihren Problemen sind. Sie wollen genauso wie alle anderen Liebe und Zuneigung erfahren. Das ist aber manchmal schwieriger als gedacht. Viele behinderte Menschen können mit ihrem Körper nicht mehr umgehen. So auch Mark O'Brien. Wie er doch noch körperliche Liebe erfahren konnte, kann man in der Verfilmung The Sessions, Wenn Worte berühren, sehen. Lena Hofbauer hat den Film angeschaut und zusammengefasst.
Lass mich dich mit Worten berühren, denn meine Hände sind schlaff wie leere Handschuhe. Lass meine Worte deine Haare streicheln, über deinen Rücken gleiten und deinen Bauch kitzeln. Ist es mir möglich, eine Frau im Sinne der Bibel zu erkennen?
Reden wir hier über Geschlechtsverkehr?
Ja, ich denke schon. Ignorieren meine Wünsche und weigern sich beharrlich, meine stillsten Sehnsüchte zu erfüllen.
Er kann nur seinen Kopf bewegen. Sein restlicher Körper ist verkrüppelt und steif. Eine eiserne Lunge ist beinahe den ganzen Tag sein Zuhause. Und trotzdem hat Mark O'Brien natürliche Lebensfreude und versucht, sämtliche Dinge wie ein ganz normaler und gesunder Mensch zu erfahren. Diese Herzenssache hat sich Regisseur Ben Lewin zur Aufgabe gemacht. Denn wie auch der Protagonist erkrankte er an Kinderlähmung. Und so machte er die Krankheit in seinem Film The Sessions, Wenn Worte berühren, aus dem Jahr 2012 zum Thema. Dazu nutzte er eine Episode aus dem Leben von Mark O'Brien, ein Dichter, der seit seinem 6. Lebensjahr mit Polio kämpft. Wir befinden uns im Jahr 1988. Der 38-jährige Mark O'Brien führt ein einigermaßen normales Leben. Mit Hilfe von Pflegern kann er an der Universität Literatur studieren und in die Kirche gehen. Doch eines fehlt: Liebe, Sexualität, Berührungen, Körperkontakt erfahren. Und so trifft Mark auf Cheryl.
Sie ist Sexualtherapeutin und gibt Mark die Möglichkeit, körperliche Liebe zu spüren.
Hi, Mark O'Brien.
Hi, Cheryl Cohen Green. Lass meine Worte ein in deinem Geist und Fackeln sein.
Diese körperlichen Berührungen durchziehen den Film The Sessions, wenn Worte berühren. Eigentlich paradox, denn im Untertitel des Films heißt es ja, wenn Worte berühren. Ich finde allerdings, dass beides im Mittelpunkt steht. Mark O'Brien kann die Frauenwelt mit seinem Körper nur wenig beeindrucken. Doch sein Geist und seine Intelligenz sind dafür umso stärker. Mit seinem starken Charakter zieht Mark O'Brien gleich drei Frauen in seinen Bann. Die dritte Frau, die Interesse an ihm zeigt, wird sogar zu seiner großen Liebe.
Aber bei dem kleinen Rest, der noch übrig ist, was habe ich da vorzuweisen? Zumindest drei schöne Frauen, die mich geliebt haben.
Wollen Sie, dass ich Sie mal besuche?
Sind Sie verheiratet?
Nein.
Haben Sie einen festen Freund?
Nein.
Dann besuchen Sie mich bitte so oft Sie können.
Aber nicht nur die Tatsache, dass ein behinderter Mensch mit normalen Frauen solch eine Beziehung führen kann, ist interessant. Es ist lobenswert, wie offen sich der Regisseur an das Tabuthema Sexualität bei Behinderten heranwagt. O'Briens Artikel On Seeing a Sex Surrogate gibt ihm dann noch den nötigen inhaltlichen Input. Lewin zeigt, dass egal bei welcher Art von Mensch, Sexualität zum elementaren Trieb gehört. Hier gibt es keine billigen Sexszenen, sondern ernste Annäherungen an das Thema, das durch Helen Hunt ohne Hemmungen präsentiert wird. Und nicht nur die Nebendarstellerin überzeugt, sondern auch John Hawkes in der Hauptrolle. Emotional perfekt gespielte schauspielerische Leistung in einem zugleich ernsten wie humorvollen Film. Und eine Top-Regieleistung, wie ich finde. Ben Lewin geht durch die Gemeinsamkeit seiner Krankheit sehr leichtfüßig an das Thema heran und kann durch sein Wissen ein bisschen Witz hineinstreuen. Durch den Erzähler und Protagonisten O'Brien bringt er die Gefühle des Behinderten sehr nah an den Zuschauer heran. Und nicht nur Nähe zur Sexualität entsteht. Durch regelmäßige Beichtgänge und die enge freundschaftliche Beziehung zum Pfarrer kommt auch der Glaube nah an den Zuschauer heran. Der Protagonist nimmt sich die Meinung des Pfarrers sehr zu Herzen und bekommt durch ihn den Segen, außerehelichen Sex ohne schlechtes Gewissen zu versuchen. Was für mich diesen Film so spannend gemacht hat, war mein Unwissen. Ich konnte mir vorher nicht vorstellen, wie Sexualität mit Behinderung sein kann. Der Film gibt intime Einblicke, ohne in ein anderes Genre abzurutschen. Der Film hätte inhaltlich noch stärker und meiner Meinung nach auch etwas melodramatischer ablaufen können. Wer sich mit diesem Tabuthema einmal auseinandersetzen möchte, dem kann ich diesen Film als entspanntes Beiwerk auf jeden Fall empfehlen. Und wer Melodram mit Humorpassagen mag, dem sowieso.
Lena Hofbauer mit einer Filmkritik zu The Sessions, wenn Worte berühren. Ein Film über Sexualität und Behinderung. Ihr hört Mikro Europa hier auf der Wüstenwelle. Unser Thema heute, Liebe und Intimität. Heutzutage an Unis immer noch ein totgeschwiegenes Thema, jedoch längst nichts Unvorstellbares mehr. Ein Verhältnis oder gar eine Beziehung an der Uni, jedoch nicht unter Studenten. Sobald ein Dozent in eine solche Geschichte verwickelt ist, wird es zum Tabuthema. Ein Interview mit Christine, die eine Beziehung mit ihrem Dozenten einging und eine erlebnisreiche Zeit mit ihm verbrachte. Sie möchte weder ihren Namen noch ihre Stimme im Radio hören. Deshalb hat ihren Part jemand anderes eingesprochen. Ein Beitrag von Lucy Bender.
Guten Tag, Christine. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für das Interview genommen haben. Das ist nicht selbstverständlich. Es geht um das Thema Mein Prof liebt mich, was heutzutage nach wie vor ein Tabuthema an Universitäten ist. Umso interessanter ist es, die Geschichte von jemandem zu hören, der selbst erlebt hat, wie es sich anfühlt und in was für einer Zwickmühle man sich befindet. Nun, bevor wir genauer auf das Thema eingehen, zuerst zu Ihnen als Person. Was haben Sie studiert?
Ja, also angefangen habe ich mit Orientalistik und Romanistik in Tübingen. Nach der Schule, also nach dem Abschluss, bin ich für ein Weilchen als Reiseleiterin nach Marokko abgehauen, was mich eigentlich von Anfang an so auf den Geschmack von fremden Kulturen gebracht hat, also speziell im Orient und Osteuropa. Nach dem Abschluss in Tübingen bin ich dann nach Paris auf so eine Elite-Uni gegangen, um dort einfach weiter zu studieren.
Wieso Paris und nicht direkt Osteuropa oder Orient?
Also gerade diese Elite-Uni in Paris, die hat einen sehr, sehr interessanten Studiengang angeboten mit ganz tollen Schwerpunkten. Wir waren eine kleine Klasse, ich hatte ein Stipendium bekommen und ein ausschlaggebender Grund war auch meine derzeitige Beziehung. Ich hatte einen Freund, nämlich in Stuttgart, also wir führten quasi eine Fernbeziehung zwischen Paris und Stuttgart.
Und an der Elite-Universität in Paris lernten Sie dann Ihren zukünftigen Ehemann Pierre kennen. War es Liebe auf den ersten Blick?
Nein, definitiv nicht. Ich muss auch dazu sagen, dass er sich zuerst in mich verliebt hat. Also ich habe anfangs gar nicht so das wahrgenommen. Er war eben mein Prof. Und außerdem war ich ja glücklich vergeben in Stuttgart. Pierre war derzeit auch sehr viel in der Welt unterwegs. Zu dem Zeitpunkt, an dem wir uns im Seminar kennenlernten, da lebte und arbeitete er in Bamako, also in Afrika. Und dort hätte er noch 2 Jahre abzusitzen, wie er es immer nannte, um dann in die EU-Kommission zu kommen.
Wie haben sich ihre Wege dann gekreuzt, wenn er in Afrika lebte und Sie in Paris studierten?
Also Pierre begann damals als Gastprofessor an unserer Uni zu lehren. Er bot wirklich interessante Blog-Seminare eben an den Wochenenden an, für die er dann immer extra einflog. Er ist insofern zwischen den anderen Dozenten echt herausgestochen, weil er halt nicht so ein typisch spießiger Schlipsträger war wie alle anderen, sondern mit seiner Fliegerjacke und den Stiefeln war er echt ein cooler Abenteurer.
Und wie kam es dann zum ersten Treffen und zu privatem Kontakt?
Naja, so direkt erstmal gar nicht. Ich habe ja auch gar nicht gemerkt, dass er ein Auge auf mich geworfen hatte. Mit den ganzen Mädels aus unserem Seminar hatte er einfach einen riesen Fanclub und ich habe da eigentlich beschlossen, mich da rauszuhalten. Und als Dozent war er auf jeden Fall sehr entspannt und wir gingen oft in den Pausen, am Wochenenden mit dem ganzen Kurs Kaffee trinken. Tja, und gegen das Semesterende, dann lud er uns praktisch alle gemeinsam zum Abschlussabendessen ein und das fand ich schon sehr, sehr großzügig von ihm.
Und an jenem Abend hat es dann auch bei Ihnen gefunkt?
Quasi letztendlich schon, ja. Nach dem Essen lud er uns dann noch auf einen Absacker zu einem Freund ganz in die Nähe ein. Und ich wollte mich eigentlich verabschieden, denn ich hatte einen weiten Heimweg raus in die Banlieue und musste wirklich auch meinen letzten Zug bekommen. Alle anderen Mädels sagten zu und er bot dann schließlich an, mich anschließend heimzufahren. Und das hat er dann tatsächlich auch gemacht. Und zwar, wie sich später herausstellte, in dem Auto seiner Noch-Ehefrau. Naja, und mitten auf der romantischen Brücke in Paris, der Pont Neuf, hielt er dann an und wir küssten uns zum ersten Mal. Irgendwie total kitschig.
Wie wurde aus der Romanze dann eine feste Beziehung?
Naja, anfangs habe ich mich schon innerlich dagegen gewehrt. Ich meine, schließlich hatte ich auch noch einen Freund. Aber irgendwie ziemlich bald wurde mir Stuttgart und das ganze Deutschland einfach zu eng und zu spießig. Und mich reizte dann wirklich die weite Welt. Und es führte dann schließlich dazu, dass ich mich einfach auf die Beziehung mit dem Prof, mit Pierre, einließ. Anfangs habe ich logischerweise nur wenig davon erzählt, was zwischen mir und Pierre lief und die Reaktionen waren klar, erwartungsgemäß eher negativ. Das kannst du nicht machen, das darfst du doch nicht, das ist doch viel älter und bla bla. Naja, und als das Seminar dann vorbei war und wir nicht mehr an dem typischen Dozenten-Studenten-Verhältnis zueinander standen, dann ging es eigentlich recht schnell. Also wir zogen schnell zusammen und heirateten dann später auch.
Lebten Sie dann weiter gemeinsam in Paris?
Anfangs ja und zwischenzeitlich dann auch in Brüssel. Und es war echt aufregend. Ich lernte total viel bekannte Persönlichkeiten Kraft seines Jobs kennen. Und später konnte ich sogar meinen Traum verwirklichen und wir gingen für eine ganze Weile nach Jordanien, wo ich dann als Journalistin arbeiten konnte. Ja, insgesamt sind wir eigentlich sehr, sehr viel rumgekommen. Es waren tolle Erfahrungen, muss ich sagen.
Und heute?
Naja, wir haben einige Kinder zusammen, allerdings leben wir heute getrennt. Letztendlich war es doch nicht die Märchenbeziehung, nach der es Anfang geklungen haben könnte. Aber das hat sicher auch damit zu tun, dass wir durch seine Arbeit einfach sehr viel in der Öffentlichkeit standen. Aber die positiven Erinnerungen, die überwiegen einfach deutlich. Und wir sind auch auf einem guten Weg, die weniger tollen Zeiten hinter uns zu lassen und einfach wieder gut miteinander auszukommen.
Lucy Bender über eine Liebesbeziehung zwischen einer Studentin und ihrem Dozenten. Nicht jeder führt so eine turbulente Beziehung. Manchmal kommen einem auch von ganz allein die Frühlingsgefühle. Es gibt viele Möglichkeiten, sich selbst glücklich zu machen. Aber wie oft tun wir das wirklich? Viel zu selten. Zum Glück gibt es Menschen, die uns dazu ermutigen. Ein Bericht von Lena Herrmann und Sophia Bonhaus über einen eher unkonventionellen Beruf.
Ein Rasenmäher? Ein elektrischer Rasierer oder doch irgendein Küchengerät? Nein. Es ist dein Vibrator. Okay, mal ganz von vorne. Es gibt Tupper-Partys und es gibt Dildo-Partys. Und es gibt Leute, die Dildos auf Dildo-Partys verkaufen. So wie Dani. Sie ist 27 Jahre alt und seit 4 Jahren Beraterin für Sexspielzeug. In ihrem großen Trolley hat sie vom Massageschaf über den klassischen Dildo bis hin zur Rasiercreme auch Hightech-Vibratoren dabei. Damit besucht sie in Tübingen und Umgebung die unterschiedlichsten Frauen und zeigt ihnen einen Abend lang ihre Produkte.
Bei den Jüngeren, also in unserem Alter, ist schon fast Regelfall, dass man mindestens schon ein Toy daheim hat. Aber viele jetzt, sei jetzt mal Ü40, da hat man die einen, die sind sehr, sehr offen, was das Thema angeht. Und die anderen, wo sich da erst noch rantasten müssen, weil sie halt noch aus der Generation kommen, wo es hieß, nee, Frauen dürfen das nicht. Sobald ein Mädchen sich im Intimbereich anfasst, das tut man nicht. Und bei Jungs sagt man nichts.
Für viele ist es immer noch ein Thema, über das nicht gern offen gesprochen wird. Da Selbstbefriedigung häufig ein Tabu ist, wissen einige Frauen nicht mal, was überhaupt ein richtiger Orgasmus ist. Bei ihren Dildo-Partys übernimmt Dani daher auch die Rolle der Psychologin und klärt auf.
Wenn man dann hört, hey Dani, dank dir habe ich meinen ersten Orgasmus gehabt, dann hockst du erstmal da und denkst so, okay, cool.
Bei einer Dildo-Party geht es nicht nur ums Verkaufen, sondern auch darum, den eigenen Körper besser kennenzulernen. Das ist auch Danis Motivation. Es macht dir Spaß, in Gesellschaft zu sein, zu beraten und aufzuklären. Viele Frauen wissen gar nicht, was es heute alles für Möglichkeiten gibt. Zum Beispiel einen Druckwellenvibrator. Den probiert Dani auch selbst aus. Sonst könne sie ihre Sachen nicht mit vollster Überzeugung verkaufen. Für sie haben Dildo-Partys nur Vorteile.
Weil klar, man hat die Möglichkeit, zwar in einen Shop reinzugehen und es auch online zu bestellen, aber was gibt Besseres? Es kommt jemand zu dir nach Hause, zeigt dir die Sachen, du kannst alles anfassen, es wird dir erklärt vor allem, wie funktioniert das Zeug. Hat man oft in einem Laden nicht oder wird als Frau von einem Mann beraten, dann denkt man sich auch so, ja genau, glaube ich dir jetzt nicht.
Das sehen scheinbar auch viele ihrer Kundinnen so, denn Dani ist fast jede Woche ausgebucht. Eine Teilnehmerin, die anonym bleiben möchte, erzählt.
Also ich war das erste Mal auf einer Dildo-Party und wusste auch noch nicht so richtig, was ich erwarten sollte. Fand es dann ganz lustig, so auch mit den Freundinnen, das dann so zusammen zu erleben. Also war ganz witzig.
Cool finden es nicht nur Frauen. Es gibt auch Männer, die sich für Danis Produkte interessieren. Scharf sind sie zum Beispiel auf ihre Rasiercreme, aber auch auf anderes.
Prinzipiell machen wir das hauptsächlich nur für Frauen. Ich hatte auch schon eine komplette Schwulenrunde, wo ich das mit schwulen Männern gemacht habe. Aber natürlich durfte ich mich auch sehr darüber aufklären lassen, für was Männer die Spielzeuge benutzen können. Ich stand dann teilweise wirklich da einfach baff. So, okay, wäre ich jetzt nicht auf die Idee gekommen, aber Schwule stecken sich auch nicht nur alles in den Hintern.
Oha, wenn ihre Eltern wüssten, womit sich Dani ihr Geld verdient. Naja, das wissen sie. Sogar ihrer Oma, die 86 Jahre alt ist, hat sie es erklärt.
Die wissen, was ich mache und die stehen da auch voll hinter mir, weil sie sagen, es ist meine Entscheidung, aber es ist ihnen weder peinlich noch sonst irgendwas. Also sie sagen, du, wenn es dir Spaß macht, gar kein Thema.
Zum Glück sehen das mittlerweile immer mehr Menschen so und gehen mit dem Thema Sexualität und Selbstbefriedigung viel lockerer um. Diese Entwicklung hat Dani in ihren 4 Jahren als Dildo-Verkäuferin beobachtet. Trotzdem wünscht sie sich noch viel mehr Selbstbewusstsein, was den Umgang mit Sexspielzeug angeht.
Mädels, traut euch. Weder wir beißen, noch sonst wer beißt. Traut euch, steht zu eurer Sexualität, weil es macht Spaß.
Sophia Bonhaus und Lena Herrmann über Dildofeen, die positive Vibes nach Hause bringen. Und weil ihr auch bestimmt schon über beide Backen grinst, weil ihr euch vorstellt, wie eine Dildo-Party bei euch aussehen würde, hören wir jetzt ein Lied, das Sexualität nicht ganz so ernst sieht. Viel Spaß mit der Bloodhound Gang und The Bad Touch.
Well now, we call this the act of mating. But there are several other very important differences between human beings and animals that you should know about.
Like daylight savings time.
Do it now.
You and me, baby, ain't no
nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel.
Do it again now.
You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel.
Getting horny now.
Sexualität ist immer ein pikantes Thema. Wer mit wem und wie überhaupt? Bist du eher von diesem oder vom anderen Ufer? Wieder andere halten es in der Liebe nicht mit entweder oder, sondern lieben sowohl Frauen als auch Männer. Ein Beitrag von Marcel Lemmes über Bisexualität.
Allerspätestens seit Fifty Shades of Grey sind sexuelle Tabus im öffentlichen Diskurs angekommen. Deutschland redet über Bondage und SM, über Sextoys und Stellungen, über Homo und Heterosexualität. Doch ein Tabu scheint es nach wie vor zu geben. Bisexualität. Sich sexuell sowohl zu Männern als auch Frauen hingezogen zu fühlen. Ein bisschen bi schadet nie. Schon Sigmund Freud meint, dass ein jeder von uns bisexuell veranlagt ist. Ich habe die 25-jährige Nina kennengelernt. Die Studentin aus Tübingen ist bisexuell und hat mir einen Einblick in ihr Leben und ihre sexuelle Orientierung gegeben.
Ich habe schon früh gemerkt, dass ich auch Frauen attraktiv finde, habe aber gedacht, das haben ja viele Frauen, dass sie sagen, ja natürlich, es gibt andere hübsche Frauen, klar. Ich habe mir da aber auch gar nicht so viel Gedanken drüber gemacht und habe eigentlich jetzt die letzten Jahre mal versucht zu definieren, was ist es eigentlich, was ich so mache und bin und fühle. Das war eher so ein laufender Prozess. Also mit 16 war ich noch Jungfrau und habe mir meinen Wunsch erstes Mal vorgestellt mit einem Pärchen, wo ich beide Partner sehr mochte. Hab aber gedacht, das ist halt einfach nur irgendwie komisch. Danach hatte ich dann erstmal Beziehungen mit Jungs. Hatte ja aber immer auch das, dass ich Frauen auch sehr attraktiv fand und sie gerne berührt und geküsst habe. Hatte dann auch mit 17, 18 meine ersten lesbischen Erfahrungen mit einer Freundin. Ja.
Ihr erstes Mal mit einer anderen Frau war nicht gerade Hollywood-reif.
Ja, ich war einfach sehr unsicher, wusste nicht so genau, wie ich jetzt darauf reagieren soll. Aber weil ich allgemein noch sehr unsicher war mit Sexualität. Ja, es war einfach es ist so aus dem Nichts entstanden. Das war nicht geplant oder so, sondern das war einfach eine Partynacht, wo es sich so ergeben hat. Und es war schön, aber leider waren wir beide unerfahren. Für mich ist Sex mit Frauen irgendwie sanfter. Aber das ist einfach, weil ich sehr weibliche Frauen mag und sehr männliche Männer. Das heißt, da mag ich auch gerne mal das Harte, wenn Männer etwas dominanter sind.
Eine Beziehung mit einer anderen Frau hatte Nina bis jetzt allerdings noch nicht.
Ich hatte auch noch nie eine feste Beziehung mit einer Frau. Aber ich denke, dass das einen großen Teil von der Bisexualität ausmacht, dass man sich das vorstellen kann. Bei mir ist es aber so, dass ich nicht wirklich gezielt nach Partnern suche, sondern eher gucke, ich reagiere stark darauf, wer mich interessant findet. Und da ich wenig mit anderen bisexuellen oder lesbischen Frauen zu tun hatte, die gerade Single waren, kam das mir auch nie in den Sinn, mit einer von denen zusammen zu sein. Und ich wollte mich auch nie irgendjemandem aufdrängen. Das heißt, wenn ich wusste, derjenige wird sowieso nichts von mir wollen, dann habe ich da auch gar nicht erst irgendwas entwickelt.
Manch einer hat auch Schwierigkeiten, Ninas Bisexualität zu verstehen.
Ein Vorurteil kann sein, dass bisexuelle Leute auf sehr androgyne Menschen stehen, weil sie sich das nicht vorstellen können, dass man auf so unterschiedliche Dinge stehen kann. Was mir aufgefallen ist, dass einige das nicht unbedingt negativ sehen, dass die sagen, ja okay, du stehst auf Männer, aber knutscht auch gerne Frauen, um die Männer heiß zu machen oder irgendwie sowas. Da gibt's einige, die sowas sagen.
Viele denken, du bist bi, dann brauchst du also zwei Partner? Nina sieht das anders.
Ich würde sagen, das stimmt überhaupt nicht. Ich kenne auch eine, bei der das ganz anders ist, die ist sehr treu, aber kann dann halt entweder eine lesbische Beziehung oder eine Beziehung mit einem Mann führen. Es ist unabhängig voneinander. Es gibt natürlich viele Bisexuelle, die sich mit solchen Themen auseinandersetzen und vielleicht auch mal was in Richtung Dreier oder so ausprobiert haben oder da etwas offener sind. Aber einfach, weil sie sich auch mehr mit dem Thema Sexualität wahrscheinlich beschäftigen, weil sie da erstmal rausfinden müssen, was da eigentlich bei ihnen los ist. Ansonsten würde ich sagen, ist es wie bei allen anderen auch.
Für Nina kommt es aber letztlich darauf an, offen für andere und ihre Lebensgestaltung zu sein.
Und ich befürchte, dass man meine Aussagen als die einzig richtigen nehmen kann, obwohl es ja alle möglichen Unterschiede gibt. Man muss sich das einfach klar machen, dass es die unterschiedlichsten Menschen mit unterschiedlichsten Bedürfnissen und Gefühlen gibt.
Marcel Lemmes über Bisexualität. Tübingen ist die jüngste Stadt Deutschlands und gibt sich grün, liberal, weltoffen. Verschrien sind die Stadt und ihr schwäbisches Umland aber stellenweise auch für Pietismus, Biederkeit und Brüderie. Im nahegelegenen Stuttgart wiederum marschiert die Demo für alle gegen den Bildungsplan der Landesregierung, der auch die Besprechung nicht-heterosexueller Partnerschaften und Geschlechtsidentitäten in den Schulen vorsieht. Aber wie offen und experimentierfreudig sind die Tübinger Studierenden wirklich? Ein Beitrag von mir.
Die Rollen tauschen. Also, dass sie mir, weißt du, mit Strap-ons und so.
Wahrscheinlich irgendwelche Sachen, wo mehr als, sagen wir mal, drei Leute involviert wären.
Tatsächlich, Anna.
Ja, so, wie nennt man das? Sadomaso-Zeug da. Wie?
Ja, so Bondage-Zeug und sowas. Ja.
Ja. Fußfetisch.
Ja,
oh. Fußfetisch. Ja.
Ganz, ganz komisch. Ganz komisch.
So antworten Tübinger Studierende auf die Frage, welche Dinge sie beim Sex niemals ausprobieren würden. Tübingen gilt als jüngste Stadt Deutschlands. Grün, liberal und so hip, wie es am Tor zur Alphölle eben geht. In den vergangenen Jahren hat sich einiges getan, was die öffentliche und mediale Sichtbarkeit von Queerer, Fetisch und allgemein Sexualität abseits von nur angedeutetem Blümchensex angeht. Aber auch der Widerstand gegen die vermeintliche Frühsexualisierung regt sich in den konservativen Lagern. Hier markieren vor allem Fetischthemen die Schamgrenze der Befragten. Ich wollte es genauer wissen und habe Tübinger Studierende zu ihren Hemmungen und Abneigungen bei sexuellen Themen befragt. Und selbst über alltägliche Dinge spricht es sich manchmal noch schwer im Freundeskreis.
Masturbation. Ich weiß nicht, es ist ein interessantes Thema. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, es zu tun. Aber keiner redet darüber.
Der 23-jährige Student Max Krones nennt neben dem, was er persönlich nie ausprobieren würde, auch gleich ein wichtiges Thema aktueller Aufklärungskampagnen, die sich gerade auch an junge Erwachsene richten.
Alles, was mit uneinvernehmlichem Sex zu tun hat und dieses Sklavengedöns, da stehe ich nicht so ganz drauf irgendwie.
Gerade auf englischsprachigen Campussen gab es in den letzten Jahren vermehrt Kurse zu einvernehmlichem Sex, wenn es also beide wollen. Doch warum erst im Erwachsenenalter mit so wichtigen Themen anfangen? Wann und wie würden unsere Interviewpartner die Aufklärung ihrer Kinder angehen? Diese Antworten geben ein grobes Meinungsbild ab.
Dass es Unterschiede zwischen Mann und Frau gibt, auch körperlich, und die so gewollt sind von der Evolution, damit wir uns dann so fortpflanzen können.
Da gibt es ja auch ganz viele so Kinderbücher oder sowas, wo das erklärt wird und so. Und da würde ich das halt machen, aber halt wirklich nur die Basics.
Umso älter das Kind wird, umso mehr kann man dann auch darüber reden, dass es nicht nur jetzt Mann und Frau gibt, dass es nicht nur heterosexuelle Paare gibt, dass es auch Leute gibt, die verschiedene Sachen mögen und Leute gibt, die andere Sachen nicht mögen. Und Konsens, also Konsens würde ich halt so früh wie möglich unterrichten. Muss ja nicht nur im sexuellen Kontext sein.
Und wie viel Sex und Nacktheit finden unsere Befragten eigentlich in der Öffentlichkeit und den Medien okay?
Eigentlich ist es mir relativ egal, was da vorkommt. Meistens ist es ja eher lustig, wenn es ein bisschen obszön ist.
Gut, ich meine, wenn es um private Dinge von Einzelpersonen oder sowas geht, dann sollte das nicht unbedingt besprochen werden.
Sobald es halt sexistisch wird, frauenverachtend, wie sagt man das auf Deutsch, objectifying, ist halt nicht mehr cool.
Ist halt schwierig jetzt mit YouTube oder dem Internet generell, dass jetzt Fünfjährige auch so explizite Darstellungen sehen, aber das ist dann eher Aufgabe der Eltern, das ein bisschen zu unterbinden.
Auch Max Krones findet, dass Eltern dem Jugendschutz nachhelfen sollten, wo es sinnvoll ist.
Ich halte die Beschränkung mit Pornografie ab 18 für nicht schlecht, auch wenn die im Internet natürlich irgendwie ausgehöhlt wird. Da müssen dann aber vielleicht auch die Elternhäuser oder die Lehrer oder irgendwie irgendwelche Erziehungsberechtigten dann auch eingreifen, weil mit 10 irgendwie auf härteste Pornografie zu stoßen, ist wahrscheinlich auch nicht so geil. Da, also für ein realistisches Sexbild.
Pornografie könnte auch eine der vielen Ursachen für Scham sein, findet eine der Beteiligten.
Weil die ja denken, boah, in den Filmen machen die das so und ich krieg's nicht auf die Reihe und dann möchte ich auch nicht mit meinen Freunden drüber sprechen und dann wird man da vielleicht eher ein bisschen verklemmt und schämt sich.
Indem man nicht drüber redet, entsteht ja die Scham, indem du die Kinder nicht aufklärst und ihnen nicht sagst, was Sache ist.
Egal, welche persönlichen Abneigungen sie haben oder ob sie Aufklärung rein übers Kinder machen oder mit sexueller Diversität angehen. Alle Befragten finden die Universitätsstadt sehr offen im Vergleich zu ähnlich kleinen Städten. Max Krones freut sich, dass es trotz der prüden Umgebung so viel Diskussionspotenzial zum Thema Sex in Tübingen gibt.
Auch wenn das Umland vielleicht nicht die beste Brutstätte für Offenheit ist, ist die Uni, die jungen Leute, der grüne linksliberale Touch, den Tübingen dadurch auch hat, schon ganz gut für das sexuelle Klima in Tübingen.
Mein Beitrag über sexuelle Offenheit und Prüderie in der jüngsten Stadt Deutschlands. Das war unser Mikro-Europa-Spezial. Liebe und Intimität. 8 Geschichten, in denen Menschen etwas über ihre innersten Gefühle, ihre Beziehungen und ihre Lebensweisen preisgegeben haben. Damit verabschieden wir uns von euch. An den Reglern saß Jaumo Baschnage. Redaktion hatte Ulrich Hägele. Am Mikrofon Lukas Kammer. Wenn ihr mehr über Radio Mikro Europa erfahren möchtet, dann besucht unsere Homepage unter www.mikro-europa.de. Bis bald!